Guten Morgen. In der heutigen Predigt wird es um eine Predigt gehen. Und zwar ist es eine Predigt von Jesus, wie wir eben im Lukas-Evangelium gehört haben. Genau, wer nochmal das mitverfolgen möchte, das war Lukas Kapitel 4, Verse 14 bis 30. Lukas schildert uns hier dieses Ereignis zu Beginn seines Evangeliums letztlich. Das ist Kapitel 4, also noch ziemlich am Anfang. Es war die Geburt Jesus, Johannes der Täufer, die Versuchung Jesu in der Wüste, und dann kommt dieses Ereignis hier. Und mit diesem Geschehen in Nazareth beginnt er uns, das öffentliche Wirken von Jesus zu berichten. Es ist sozusagen eine Art Anfang, den er macht, eine Erklärung, eine Ausrichtung auf das, was Jesus tun wird. Und Jesus sagt uns hier drei Dinge selbst, ganz am Anfang, in den Versen aus Jesaja. Er sagt erstens, wer er ist, zweitens, warum er gekommen ist und drittens, zu wem er gekommen ist. Er stellt sozusagen sein Programm vor, das, was er tun wird. Warum ist das wichtig zu wissen? Nun, bei allem, was Jesus dann tun wird und auch reden wird, muss man diesen Zusammenhang kennen, um ihn richtig zu verstehen. Sonst besteht die Gefahr, dass man ihn missversteht und sich möglicherweise an ihm ärgert, wie wir noch sehen werden. Es besteht die Gefahr, dass man seine Zeichen und Wunder missversteht und sie so sehr in den Mittelpunkt drücken, dass man ganz verpasst, was er eigentlich sagen wollte. Wir lesen ja viel davon, dass Menschen, Massen eigentlich, ihm nachgefolgt sind. So war es auch nach der Speisung der 5000. Sie wollten alles Mögliche von ihm oder ihn auch zum König machen. Alles war möglich. Nur als er dann erzählt hat, ich bin nicht zur Brotvermehrung gekommen, da wollten sie nichts mehr von ihm. Da haben sie ihn, fast seine Jünger sogar, wieder verlassen. Sie haben seine Botschaft nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, warum er gekommen ist. Also Jesus sagt in seiner Predigt hier, wer er ist, warum er gekommen ist. Und die Reaktion darauf ist erschreckend. Am Ende seiner Worte sind alle so voller Zorn, dass sie ihn eigentlich umbringen möchten. Mir war das, als ich das letztens gelesen habe, so in der Bibel gar nicht mehr so bewusst, dass das so extrem war. Das war ja noch ganz am Anfang seines Dienstes. Kurz vor Ankunft in Nazareth haben wir gerade gehört, dass die Leute in Galiläa eigentlich begeistert von ihm waren. Vers 15, und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Also zwei ganz gegensätzliche Reaktionen, die wir hier sehen. Und die Frage steht damit im Raum, wie reagieren wir auf seine Worte? Was macht diese Predigt Jesu mit dir? Und daher wollen wir uns jetzt anhand des Textes einmal anschauen, was Jesus selbst von seinem Auftrag sagt, wie ihn selbst beschreibt. Und dazu habe ich drei Punkte vorbereitet. Erstens, warum ist Jesus gekommen? Zweitens, zu wem ist Jesus gekommen? Und drittens, wie reagieren wir auf sein Kommen? Also ein erstes, warum ist Jesus gekommen? Uns wird hier ein ganz besonderer Moment beschrieben. Es heißt, Jesus kam in der Kraft des Geistes. Er kam zurück in seine Vaterstadt. Er ging in die Synagoge, um den Menschen dort Gottes Wort zu predigen. Und ihm wird diese Rolle von Jesaja gereicht und er sucht einen ganz bestimmten Vers heraus, beziehungsweise zwei Verse. Die lese ich uns einmal vor. Das ist aus Lukas 4, Verse 18 und 19. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. In diesem Moment verschmelzen Prophetie und Erfüllung. Jesaja hat das 700 Jahre zuvor aufgeschrieben. Und jetzt verkündigt Jesus frei heraus in Vers 21, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Ich denke mal, da lag Spannung in der Luft. Er hatte wirklich alle Aufmerksamkeit. Stellt euch mal vor, das wäre so bei uns. Jemand aus unserer Mitte steht auf und beansprucht dieses Wort für sich, viele Jahrhunderte vorher aufgeschrieben. Und sie kannten ihn sehr gut. Da waren bestimmt seine Verwandten in der Gemeinde. Er lebte da ja fast 30 Jahre, müssen wir zumindest annehmen. Das wäre schon speziell, denke ich. Er sagt von sich, der Geist des Herrn ist auf mir. Ich bin der Gesalbte und der Gesandte. Was heißt das? Und er sagt damit, ich bin der Messias. Ich bin es, auf den ganz Israel so lange gewartet hat. Und Jesaja hat letztlich dieses Wort im Auftrag Gottes für mich aufgeschrieben, damit ich es euch heute verkündige. Das ist schon eine Ansage. Und dann heißt es, sie wunderten sich. Das ist ja wohl auch das Mindeste, was man tun kann. Sie wunderten sich, heißt es, dass solche Worte der Gnade aus seinem Mund kamen. Ich denke, das muss eindrücklich gewesen sein, wenn man Jesus zugehört hat, aus seinem Mund kamen Worte der Gnade. Einen großen Glauben hatten sie ja scheinbar nicht an ihn, zumindest sehen wir das im Folgenden, die Leute aus Nazareth. Aber das mussten sie ihm wohl doch zugestehen, dass er Gnade predigt. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. So schreibt es Johannes in Kapitel 1, Vers 17. Der Mittler für das Gesetz Gottes war ein Mensch, das war Mose. Aber Gnade und Wahrheit ist uns durch den Sohn Gottes geworden. Nicht einfach gegeben, sondern geworden, förmlich entstanden. Uns ist nicht eine neue Lehre gegeben, sondern eine Person. In Jesus ist die Gnade selbst zu uns gekommen, in ihm. Er befreit, er heilt, er verbindet, ohne dass wir einen Anspruch darauf hätten. Und wenn wir jetzt genau in diesen Text eigentlich von Jesaja schauen, erfahren wir noch etwas mehr von dieser Gnade. Es ist nämlich eine Stelle aus Jesaja 61. Und Jesaja 61, Verse 1 und 2. Und Jesus liest in Vers 2 nicht den kompletten Vers vor, sondern in einem Halbsatz hört er praktisch auf zu lesen. Also es ist letztlich so, er hat mich gesandt, in Vers 1 und dann Vers 2, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. Das liest er nicht, er hört bei gnädiges Jahr des Herrn auf. Und ich denke, das ist auch eine Botschaft, das hat er mit Absicht getan. Er kam eben, um zu retten, nicht um zu richten. Er kam, um diese Zeit der Gnade beginnen zu lassen. Und sie ist auch nicht beschränkt auf ein Jahr. Er hat ja nicht nach einem Jahr aufgehört zu predigen, sondern das ist eine ganze Zeit der Gnade, die bis heute geht. Wir leben in dieser Gnadenzeit, die er verkündigt. Er kam, um zu retten, nicht um zu richten. Das war sein Auftrag. Wir erfahren weiter aus diesen Versen, zu wem er gekommen ist. Wer wird hier aufgeführt? Das sind die Armen, die Gefangenen, die Blinden und die Zerschlagenen. Und daher wird der Text oft herangezogen, um zu zeigen, dass Jesus ja gekommen ist, um für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, sich um Benachteiligte und Bedürftige zu kümmern. Nur ist das wirklich sein Auftrag gewesen. Natürlich hat er sich in seiner Barmherzigkeit um die Schwachen und um die Kranken gekümmert. Und das tut er bis heute. Wir sollen mit all unseren Sorgen, mit all unseren materiellen Sorgen und Krankheiten zu ihm kommen. Und wir dürfen sicher sein, er sieht das und er kümmert sich auch. Ganz bestimmt. Aber was war sein Hauptanliegen? Was wollte er hier eigentlich sagen? Warum er gekommen ist? Wenn wir uns die Verben hier ansehen in dem Text, dann wird es ein bisschen klarer. Er sagt nämlich, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen. Das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn. Predigen und verkündigen, das war sein Auftrag. Dazu wurde er vom Geist befähigt. Es ist wahr, Jesus hat sich um die Armen gekümmert. Er hat Blinde geheilt. Von der Befreiung von Gefangenen lesen wir interessanterweise nichts. Zumindest nicht in den Evangelien. Johannes der Täufer ist da das beste Beispiel. Er wurde ja von Herodes ins Gefängnis gesteckt. Und er ließ daraufhin aus dem Gefängnis heraus Jesus fragen, bist du es wirklich? Bist du wirklich der Messias oder habe ich mich geirrt? Mit anderen Worten, wenn du es bist, warum sitze ich dann hier? Warum befreist du mich nicht? Und Jesus lässt ihm Folgendes ausrichten. Das steht in Lukas Kapitel 7. Ich lese Verse 22 bis 23. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Er sagt ihm letztlich, ich bin nicht gekommen, um Wunder um der Wunder willen zu tun, sondern diese Wunder, die sagen etwas aus. Das ist ein Zeichen. Die zeigen, ich bin der Messias. Was er hier letztlich aufführt, all diese Wunder, so wird der Messias im Alten Testament angekündigt. Wenn man das sieht, dann ist der Messias da. Und das sagt er ihm. Und so letztlich auch für uns, wenn nun das Wunder ausbleibt, auf das wir warten, oder wir noch etwas länger warten müssen, sollen wir uns nicht an ihm ärgern. Er hat einen ganz bestimmten Auftrag und er wird uns alles schenken, was wir brauchen. In den nächsten Versen, in Kapitel 4, wird geschildert, wie er nach Kapernaum gegangen ist. Und da hat er viele Menschen geheilt, gesund gemacht und wieder, es waren die Massen, die ihm folgten. Und als sie ihn festhalten wollten, da sagte ihnen in Vers 43, er sprach aber zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Das war sein Auftrag, es verkündigen. Ich nehme noch einen Vers dazu. Wir gehen noch einmal in Johannes, Kapitel 18, Vers 37. Um einfach noch einmal in ein anderes Evangelium zu gehen. Das ist eine Situation, wo Jesus mit Pilatus spricht. Pilatus fragt ihn, bist du ein König? Und er antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Er ist gekommen, um ein Zeugnis abzugeben, um von der Wahrheit zu zeugen, um das Evangelium zu predigen. Wir können also zwei Punkte hier festhalten. Jesus, also warum ist er gekommen? Jesus ist gekommen, um die Prophetie zu erfüllen. Und zweitens, er ist gekommen, um das Evangelium zu verkündigen. Und das Evangelium ist letztlich ja auch sein Sterben und Auferstehen am Kreuz. Denn das ist ja die gute Nachricht, die er verkündigt. Nebenbei gefragt, was bedeutet das für uns Gläubige? Was bedeutet Nachfolge in diesem Sinn? Nun, ich denke, es ist auch unser Kernauftrag, von dieser Wahrheit zu zeugen. Paulus sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sollen es weitersagen, es tut kein anderer. Jesus kam, um zu predigen und zu verkündigen, und dazu sendet er uns heute. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Zu wem ist Jesus gekommen? Wem sollte er das Evangelium denn nun verkündigen? Wer sind die Armen? Wer sind die Blinden? Wer sind die Gefangenen? Wer sind die Zerschlagenen? Ich denke, jeder dieser Punkte wäre wahrscheinlich eine Predigt für sich. Aber ich wollte dieses Ereignis hier in Nazareth einmal so aus dem Zusammenhang, im Kontext betrachten, mehr aus der Vogelperspektive. Und daher gehe ich jetzt auf diese Fragen nur kurz ein. Jesus ist gekommen, um den Armen das Evangelium zu verkündigen. Das heißt, die gute Nachricht, dass Christus dir in alle Sünden vergibt und dir ewiges Leben schenkt, wenn du an ihn glaubst. Das ist die gute Nachricht. Es geht hier also um Menschen, die geistlich arm sind, die Gott nicht kennen, die arm sind vor Gott, die keine Gerechtigkeit haben vor Gott. Und so sind es auch die geistlich Blinden, die eben das Licht, das Weihnachten in unsere Welt gekommen ist, nicht sehen können, denen das nicht sagt, wenn Jesus ihnen eine Wahrheit verkündigt, die es nicht verstehen. Und vielleicht bist du auch so jemand, der hier sitzt und sagt, ich weiß eigentlich überhaupt nicht, was das bedeutet, was er mir da sagen möchte. Dann ist Jesus zu dir gekommen, um dir zu helfen, das zu erkennen. Es sind die Gefangenen und die Zerschlagenen im geistlichen Sinne. Menschen, die an Süchte gebunden sind, die gefangen sind in der Sünde, oder auch einfach, deren Leben kaputt ist durch ein Leben ohne Gott. Und wenn du so jemand bist oder denkst, dass du dazugehörst, dann ist Jesus zu dir gekommen, um dich zu befreien. Diesen verkündigt er Befreiung. Und der englische Baptistenprediger Spurgeon schreibt genau zu diesem Vers etwas. Und ich lese uns einen kurzen Abschnitt daraus vor. Zu dieser Befreiung. Er sagt, es ist eine teuer erkaufte Freiheit. Er macht dich frei, aber er gab sich selber dafür in Fesseln und Bande. Und ob er gleich solche Freiheit teuer erkauft hat, gibt er sie doch umsonst. Jesus verlangt keinerlei Vorbereitung zur Freiheit von uns. Er findet uns in Sack und in der Asche und heißt uns das herrliche Gewand der Freiheit anziehen. Er macht uns gerade so, wie wir sind, frei und selig und das ganz ohne unsere Hilfe und Verdienst. Wen Jesus frei macht, dessen Freiheit ist ihm auf ewig zugesichert. Ihn kann nie wieder eine Fessel binden. Wenn der Meister zu dir spricht, Gefangener, ich habe dich frei gemacht, so gilt das in alle Ewigkeit. Das ist das Evangelium, das Jesus verkündigt. Und bevor wir uns jetzt die Reaktionen der Zuhörer im nächsten Punkt anschauen, gehen wir zunächst auf die beiden Beispiele ein, die Jesus hier ja noch anführt, Beispiele aus dem Alten Testament. Hier geht es um zwei Menschen, zu denen ebenfalls Propheten gesandt wurden. Und zwar waren das nicht irgendwelche Menschen, sondern das waren Heiden. Also Menschen, die geistlich absolut arm und absolut blind waren. Ein ganz verlorener Zustand. Und Paulus beschreibt diesen verlorenen Zustand ganz gut im Brief an die Epheser. Der Brief ging ja letztlich an Gläubige, aber es waren eben früher Heiden, also Leute, die Gott wirklich nicht kannten. Und er schreibt ihnen in Epheser 2, Verse 11 und 12. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die äußerlich beschnitten sind, also von den Juden, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Ja, verlorener kann man es kaum beschreiben. Keine Verheißung, kein Bund, kein Recht, keine Hoffnung ohne Gott. Und zu denen wurden jetzt diese Propheten geschickt. Das ist zunächst einmal die Witwe aus Sirepta oder Zapat, das liegt im heutigen Libanon, und dann der Feldhauptmann Naaman aus Syrien. In 1. Könige 17 wird uns beschrieben, wie Elia zu dieser Witwe geschickt wird. Es ist eine Zeit großer Hungersnot und sie sollte ihm zu essen geben. Und als er dort ankommt, wird klar, dass sie selbst gar nichts hat, was sie ihm eigentlich wirklich geben könnte. Und wir lesen von dieser Begebenheit in 1. Könige 17 und ich lese uns Verse 12 bis 16. Sie sprach, die Witwe sprach zu Elia, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Es war also nicht ihr Gott. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe einen Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Also es war noch genau eine Mahlzeit da, dann war nichts mehr da. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir es heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und im Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß und sie auch und ihr Sohn, Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und im Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, dass er durch Elia geredet hatte. Zu dieser armen Witwe wurde Elia also geschickt und er hat sie und ihren Sohn vor dem Verhungern bewahrt. Hier ist es das Mehl im Topf, das letztlich vor dem buchstäblichen Verhungern bewahrt. Und das ist auch ein schönes Bild auf Jesus hin, der von sich ja sagt, er ist das Brot des Lebens. Also seine Worte sind geistliche Nahrung und er verkündigt, Geistliches, nämlich das ewige Leben, auf das man ewig nicht sterben wird. So wie Elia zu ihr geschickt wurde, so wurde Jesus gesandt, zu den Armen das Evangelium zu verkündigen. Und das zweite Beispiel lesen wir in 2. Könige 5. Da geht es um den Feldhauptmann Naaman und der wird uns beschrieben im 2. Könige 5, gleich in Vers 1. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Also hier war jemand, der war offensichtlich nicht arm, also auch nicht buchstäblich arm, sondern reich, aber eben krank. Er hatte Aussatz, eine schreckliche Krankheit. Und er erfährt letztlich hier, so interpretiere ich das, durch Gottes Führung von dem Propheten Elisa, der dafür bekannt war, dass er Wunder tun kann. Und letztlich kommt er auf Umwege auch zu diesem Propheten. Und in Versen 10 und 11 lässt der Prophet ihm dann ausrichten, was Naaman tun soll. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, dem Naaman, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er sollte selbst zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so vom Aussatz befreien. Also so einfach ging es nicht. Er dachte also, dass so eine Heilung müsste anders aussehen. Er hatte ziemlich genaue Vorstellungen davon. Interessant hier auch dieser Zusammenhang zu den Leuten aus Nazareth. Die wurden ja auch zornig letztlich. Hier steht auch, er wurde zornig. Also das ist ein bisschen demütigend, was hier von ihm verlangt wurde. Wahrscheinlich hat er schon mitgekriegt, das Wasser im Jordan macht mich nicht gesund. Das ist der Prophet und das hat was mit einem Gebet und mit seinem Gott und mit dem Heiligtum zu tun. Also warum dieses Wasser? Aber letztlich demütigt er sich auf Bitten seiner Diener hin. Und Vers 14 heißt es dann, da stieg er ab, also scheinbar von seinem Pferd, und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Ihm wurde geholfen. Und auch das ist ein Bild auf das Wirken Jesus, von Jesus, so wie Naaman vom Aussatz befreit wurde, und das war ja eine schreckliche Krankheit, die einen ganz fürchterlich aussehen lässt, so befreit Jesus uns vom geistlichen Aussatz, der uns auch entstellt, nämlich der Sünde. Und deswegen ist Jesus gekommen, um uns, die wir arm sind, ewiges Leben zu geben. Durch die Verkündigung seines Evangeliums, er kam, um unseren Aussatz wegzunehmen, die Sünde. Eigentlich eine wunderbare Botschaft. Nur wie konnte das hier so schief laufen? Warum waren die Leute aus Nazareth so zornig, dass sie ihn vom Berg hinabstürzen wollten? Wir haben uns angesehen, welchen Auftrag Jesus hatte, warum er gekommen ist, zu wem er gekommen ist. Und jetzt schauen wir uns an, wie Menschen darauf reagieren. Denn man kann im Grunde ja nur eigentlich auf zwei Weisen reagieren. Mit Glauben oder mit Unglauben. Die Verkündigung Jesu verlangt eine Antwort. Man kann im Prinzip nicht neutral bleiben, sondern jeder von uns wird entweder mit Glauben oder mit Unglauben reagieren. Und wir sehen uns ein bisschen an, wie das im Text hier deutlich wird, welche Kennzeichen wir dafür finden. Also Punkt 3, wie reagieren wir auf sein Kommen? Zunächst einmal die Reaktion der Leute aus Nazareth. Sie fragen nach diesem Wort aus Jesaja, und als Jesus gesagt hat, heute ist das vor euren Ohren verkündigt worden, erfüllt worden, dieses Wort der Schrift. Da wunderten sie sich zuerst, das hört sich nach Gnade an, und dann fragten sie, ist das nicht Josefs Sohn? Ist das nicht Josefs Sohn? Schaut, wie Jesus darauf antwortet, gleich einen Vers weiter. Und er sprach zu ihnen, ihr werdet mir freilich dieses Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir selber. Bisschen merkwürdig, was meint er damit? Ihr werdet mir freilich dieses Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir selber. Ist ja nicht wirklich eine Antwort auf ihre Frage. Ich denke, er hat erkannt, dass in ihrer Frage Unglauben steckt. Das war nicht so wirklich neutral, sondern er erkennt hier Unglauben drin. Und ich denke, er deutet hier an, was passieren wird, was man zu ihm sagen wird, wenn er am Kreuz hängt. Wir sehen nämlich einen ähnlichen Spott im Lukas-Evangelium aufgeschrieben, was Leute zu ihm sagen, als er dort hängt. Das ist in Lukas 23, Vers 35. Und das Volk stand da und sah zu, aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Ich denke, dass das ist, was Jesus meinte. Sie haben seinen Auftrag nicht verstanden. Sie haben seine Predigt nicht verstanden. Ist das nicht Josefs Sohn? Ich denke, das heißt so viel wie: Wie kann dieser der Messias sein? Das ist doch nur Josefs Sohn. Immerhin, er war hier ja in seiner Vaterstadt und sie kannten ihn. Er hat mit ihnen zusammen gelebt. Sie haben zusammen gearbeitet, gefeiert, getrauert. Sie kannten ihn. Sie wussten, wer er war. Er war der Zimmermann. Und das, was sie hier jetzt sahen, denke ich, passte einfach nicht zusammen mit dem, was sie hörten. Den Messias, den haben sie sich anders vorgestellt. Ein paar Verse vorher lesen wir von der Taufe Jesu. Und da bezeugt Gott selbst seinen Sohn. Und ich glaube, das ist auch, was Lukas hier deutlich machen will. Dieses: Ist das Josefs Sohn oder ist das Gottes Sohn? In Kapitel 3, Vers 22 sagt Gott selbst zu ihm, zu Jesus: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Er ist Sohn Gottes. Und nur ein Vers weiter heißt es: Und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Der war ein Sohn Elis, und dann kommt der ganze Stammbaum von Josefs Seite her. Aber er wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Aber er war ein Sohn Gottes. Was war das Problem der Leute aus Nazareth? Nun, ich glaube, eben das. Sie hielten ihn für einen Sohn Josefs, nicht für einen Sohn Gottes. Sie meinten, sie kennen ihn. Sie meinen, sie wüssten Bescheid. Und ich glaube, das ist sein Problem bis heute hin. Jesus wird gehalten für einen Sohn Josefs. Und da ist es auch so schwierig, in einer vermeintlich christlichen Gemeinschaft oder Gesellschaft Evangelium zu verkündigen, weil alle irgendwie meinen, sie wüssten schon Bescheid. Sie glauben auch an einen Jesus. Sie haben auch irgendwie ein Evangelium. Aber ist dieser Jesus der Sohn Gottes? Ist es der, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden? Ist es der König aller Könige, von dem wir gerade gesungen haben? Oder ist es ein anderer Jesus? Ist es ein Sohn Josefs? Ich glaube, in Nazareth ist es offensichtlich so gewesen. Ein Sohn Josefs. Und dann zieht Jesus auch noch diesen Vergleich zwischen seinem Kommen und dem Wirken von diesen Propheten im Alten Testament, dem Wirken unter den Heiden. Er sagt ihnen damit nämlich letztlich: Ich bin der Messias, aber ich bin nicht exklusiv für euch gekommen, sondern genauso für die Heiden. Nicht nur für Israel, sondern für alle Nationen. Und außerdem, ihr seid ebenfalls sündig und geistlich arm. Und ich denke, da waren sie in ihrem Stolz unglaublich verletzt. Sie waren doch ehrenwerte Leute. Ja, sie hatten geistliche Reichtümer, sie hatten das Alte Testament, sie waren auserwähltes Volk. Sie waren nette Eltern, sie waren ehrenwerte Händler, sie waren treue Synagogengänger. Also was sagt er hier? Er sagt, ihr seid geistlich arm, weil ihr ohne mich seid, ohne Christus. Und das wollten sie nicht hören. Von ihrem Messias hatten sie etwas anderes erwartet. Das war keine gute Nachricht für sie. Und die Konsequenz ihres Unglaubens ist der Angriff auf Jesus. Statt Buße zu tun und umzukehren, wollten sie Jesus aus dem Weg schaffen. Seine Worte über sie nahmen sie nicht an. Und dann heißt es in Vers 30, aber er ging mitten durch sie hinweg. Auch interessant, die Zeit war einfach noch nicht da. Er konnte einfach durch sie hinweggehen. Ich denke, die letzte Konsequenz von Unglauben ist, dass Jesus weggeht. Wir müssen ihn dann gar nicht wegschicken. Er geht von selbst. Das ist schlimm. Das wünsche ich keinem, dass Jesus weggeht. Dann geht nämlich auch die Gnade. Was ist so anstößig an dieser Botschaft Jesu? Warum ärgern sich so viele an ihm bis heute? Hier war es vielleicht auch ein spezieller Fall in Nazareth, aber Jesus kommt eben auch mit einer Botschaft, die etwas über dich aussagt und auf die du reagieren musst. Sie ist eben alles andere als neutral. In dem Jesaja-Wort sagt Jesus etwas über dich aus. Er sagte mich, ich komme zu dir, weil du sündig bist, töricht und schwach, weil du blind bist für die Wahrheit, weil du ohne Gerechtigkeit bist, weil du ohne irgendetwas bist, was vor Gott gilt. Und das muss man erstmal annehmen. Er sagt aber auch, ich komme zu dir und lege meine Herrlichkeit ab. Ich erniedrige mich bis ans Kreuz für dich, damit du lebst. Und das macht eigentlich jeglichen Stolz wieder unmöglich. Wem wurde daher geholfen? Von Jesus. Es sind eben die, die zu ihm kamen und sagten, Herr, mach mich sehend, Herr, befreie mich von meinem Aussatz. Es sind die, die an ihn glaubten. Nur ein Beispiel dafür. In ein Kapitel weiter lesen wir von so einer Heilung eines Aussätzigen. Kapitel 5, Verse 12 und 13. Und es begab sich, als er in einer Stadt war. Siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Als der Jesus sah, fiel er nieder auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Dieser Mann hat Glauben gezeigt. Herr, willst du, kannst du mich reinigen? Und Jesus sagt, ich will. So ist es auch mit uns, wenn wir mit unserem geistlichen Aussatz, mit der Sünde zu Jesus kommen. Er will uns reinigen und er rührt uns genau da an, in unserer Sünde und in unserer Schuld. Und er will uns genau da gesund machen. Wenn wir an ihn glauben. Auch der armen Witwe und Naaman wurde aufgrund ihres Glaubens geholfen. Darauf gehe ich noch kurz ein und damit schließe ich dann auch. Als die Witwe Elia traf, da sah sie ihn unseres Wissens nach zum ersten Mal. Und das, was er dann eigentlich von ihr erwartete, war ein Stück weit unverschämt. So das letzte Mal, dass er dann von ihr selbst essen wollte. Also mach mir zuerst etwas. Entschuldigung. Mach mir zuerst etwas Gebackenes, das ich essen kann. Sie hatte ja nur noch eine Handvoll Mehl übrig. Warum hat sie ihm vertraut? Er hat gesagt, er ist ein Prophet, aber welche Beweise hatte sie von diesem, was er sagte? Nun, ich denke, wenn sie so gesinnt gewesen wäre wie die Leute in Nazareth, dann hätte sie erstmal gefordert, mach mir etwas vor erstmal, zeig mir erstmal, wer du bist, dass ich dir vertrauen kann. Aber das hat sie nicht getan. Sie hat seinen Worten vertraut in ihrer Armut. Sie hat ihm geglaubt und ihr wurde geholfen. Naaman hat ebenfalls keine Zeichen von Elisa zu Gesicht bekommen. Er hat noch nicht einmal Elisa gesehen. Er hat ihm geglaubt, ohne gesehen zu haben. Ihm wurde lediglich ausgerichtet, was er tun sollte. Und das schien ihm zuerst ja auch irgendwie ein bisschen demütigend. Aber letztlich hat er es gemacht. Er hat auch diesem Wort vertraut und ihm wurde geholfen. So auch uns. Lasst uns ebenfalls Jesus vertrauen, allem, was er sagt, seiner ganzen Verkündigung glauben. Und daher sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Das sagt Jesus dem Thomas nach seiner Auferstehung. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Amen.